wer hat Fragen oder Statements jeglicher Art? Generell oder in Bezug auf die eigene Arbeit, wie auch immer, oder eigene Beitrag, wie auch immer. Sowohl allgemein, wie auch konkret.
Ich hätte eine Frage zu dem gesagt, also,
ja, wenn man Codierung, über die Codierung spricht, dann geht man ein bisschen einen Schritt weiter, als die Leute eigentlich bereit waren zu gehen. Im Grunde schreibt schon Kandinsky das, jedes Bild ist ein abstraktes Bild. Man muss das nur so sehen. Und, Abstraktion nicht im Sinne, dass ich Realismus von Abstraktion unterscheide.
Nee, okay.
Nicht in dem Sinne, dass ich auf der einen Seite abstrakte Kunst habe und auf der anderen Seite gegenständig und sind was unterscheide. Sondern, dass ich eine gewisse Sichtweise entwickle, die ich würde eher sprechen um eine mediale Analyse, sagen wir so, ja? So wie Clement Greenberg zum Beispiel schreibt, dass wir die Möglichkeit haben, das Bild sozusagen zu interpretieren, entweder als Verweis auf das Mimetische oder als eine pragmatische Intervention in einem medialen oder politischen oder gesellschaftlichen Feld sozusagen. Wir können darüber nachdenken, was die Affekte und Effekte des Bildes sind. Sind, aber wir können das rein medial untersuchen und die Frage stellen, wie ist dieses Bild eigentlich gemacht? Was ist sozusagen die technische Dimension des Bildes selbst? Die mediale Dimension des Bildes selbst. Und das ist das, was Diamant gerade trainiert. Also eine nicht so sehr abstrakte als formale Analyse. Ein gewisser Formalismus.
Ja.
Ja, es ist halt so, dass man sozusagen wenn man mit einem Bild zu tun hat, auf der einen Seite formalisiert man es. Ja? Das heißt, man schaut auf dieses Bild aus der Perspektive seiner Gemachtheit und seine Bestandteile und so weiter und so fort. Man macht aber nicht den nächsten Schritt, indem man zum Beispiel generell die Frage stellt, was ist die Farbe? Sozusagen, man formuliert keine Farbenlehre, man formuliert keine Gesetze, wie die Farbe auf Gehirn wirken und so weiter. Das heißt, man bleibt sozusagen beim Gegenstand. Ja? Also wenn man mit Gegenstand zu tun hat, das ist diese sozusagen formalistisch-phänomenologische Ebene, ja, auf der Gleichschalangabe agiert. Man sozusagen geht nicht ins Subjektive, das heißt in die Vorstellungswelt, von dem das gemacht hat, und Vorstellungswelt von dem, das er sieht, aber nicht ins Objektive, sodass man sich die Frage stellt, wie wirken die Farben auf das Gehirn eben und wie funktionieren die kurz als solche, sondern man sagt, das sehe ich ja und dabei bleibe ich zunächst einmal. Ja? Und Ja, und sozusagen hütet sich vor dem nächsten Schritt. Ja, in einer oder anderen Richtung. Und deswegen ist es sozusagen eine Praxis, die weniger abstrahierend ist, als vielmehr reduktionistisch. Ja. Also, Avantgarde ist sehr reduktionistisch. Die will sich nicht entwickeln. Ja. Man beschreibt die Avantgarde oft als Aufbruch und so weiter und so fort, aber de facto ist die Avantgarde ganz im Gegenteil der Versuch sozusagen eine maximale Reduzierung, ja, und Vermeidung aller unnötigen oder zusätzlichen Interpretationen und Schritte.
Es gibt ja bei Wittgenstein diesen Begriff von der Lebensform.
Ja.
Und deswegen wollte ich fragen, ob das, also zuerst in welchem Zusammenhang das zu dem Thema steht und ob das eventuell das Schriftwort reinkommt.
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Das könnte, das gehört absolut dazu. Und wir haben sozusagen, wie wir alle wissen, zwei Etappen in seiner Entwicklung. Eine ist der klassische, den avantgardistisch-reduktionistisch. Man versucht sozusagen so etwas wie ideales Bild der Sprache zu entwickeln und alles, was nicht erfasst, zu eliminieren oder sozusagen wegzuerklären. Und in zweiter Phase erlockert diese Bedingungen und versucht sozusagen die Sprache selbst eine Analyse zu unterziehen, die eher phänomenologisch ist. Also geht nicht von der allgemeinen Voraussetzung, wie die Sprache insgesamt als ein quasi mathematisches Kalkül funktioniert und nicht gewisse allgemeine Regeln aufstellt, sondern noch einen Schritt Reduktion macht und beginnt von Fall zu Fall zu schreiben. Und von einer Konstellation zur anderen Konstellation, von einem Sprachspiel zu einem Sprachspiel, von einer spezifischen Benutzung zur anderen spezifischen Benutzung der Sprache, ohne sozusagen zu schnell zu gehen und die Frage zu stellen, wie die Sprache insgesamt funktioniert. Ja, die Frage stellt er nicht. Aber auf beiden Ebenen, und das ist sozusagen für unser Thema eben heute relevant, geht es von einem Modell der Sprache, die voraussetzt, dass wir die Gefangenen der Sprache sind. Also wir sind nicht diejenigen, die die Sprache beherrschen und verwenden können für unsere Zwecke, sondern wir sind Gefangene der Sprache, das heißt, wir sind wie Fliegen, ja, die sozusagen von einem Glas, ja, in einem Glas gefangen sind, können aus diesem Glas nicht heraus. Und das ist unsere Lebensform. Also Lebensform des Menschen ist für ihn eine Gefangenschaft, und zwar eine Gefangenschaft in der Sprache. Das heißt, die Unfähigkeit, über die Sprache hinauszugehen. Ja, er sagt, wenn ich versuche, über die Sprache zu sprechen, das heißt, über die Sprache hinauszugehen, dann gehe ich ins Mystische, ja, oder ins Schweigen. Sozusagen es ist sozusagen eine unsichtbare Grenze der Gefangenschaft, die nicht überschritten werden kann. Ja, es ist sozusagen die Mauer des Schweigens, die ich nicht durchbrechen kann, die ich nicht setzen kann. In diesem Sinne, die Lebensform insgesamt ist eben ein Gefängnis. Ein Gefängnis der Sprache, die sich benutzen lässt, aber nicht auszensieren lässt. Und deswegen hat man oft gesagt, dass auf seine spezifische Weise Wittgenstein sehr nietzscheanisch ist. Das ist im Grunde Nietzsche. Nietzsche insofern, dass wir sozusagen, dass das Leben uns diktiert, unsere Handlungen und Personsweise und so weiter, aber selbst sich nicht fassen lässt und unser Verständnis entgeht. Wir sind sozusagen Gefangene des Lebens, ja, und in dem Fall der Sprache. Also Wittgenstein gehört in die Lebensphilosophie, sicherlich in diesem Sinne zum Thema. Sie können es machen.
Aktionskunst der 60er Jahre, wo auch ganz provokatorisch diese Einheit von Kunst und Leben gesucht wurde. Und zwar habe ich, als ich mich mit Alan Kaprow und seinem kunsttheoretischen Unterbau von Happening auseinandergesetzt habe, mir auch die Entwicklung angeschaut habe, die er genommen hat, gesehen, ich wollte fragen, ob das richtig ist, das so zu sehen, dass er nämlich angefangen hat, jetzt das Leben als Lebenspraxis sozusagen zu sehen, aber dann im Laufe seiner Entwicklung weg von diesem Event, von dieser Kollagierung der Lebenssituation immer mehr hin zu einer, soll man sagen, Zentrierung meditativen Auffassung, eine Schaffung eines Kunstbewusstseins für den Alltag, also für die Bewegung, dass man sozusagen, wenn man sich die Zähne putzt, sich da einen ästhetischen Blick dafür schaffen soll. Und ist sowas, also ich meine, das passt für mich eigentlich ziemlich zu dem, was Sie auch gesagt haben, von diesem Wechsel von diesem Leben als Lebenspraxis hin zum Leben als universalen Augenblickserfahrung, die eigentlich an sich existiert, ja auch kein Augenblick, also transzendentales Moment im Leben.
In der Tat spricht man mit den Künstlern, die meisten argumentieren so, dass tatsächlich diese Einheit des Lebens und der Kunst und so weiter, sozusagen Überwindung der Grenze zwischen Leben und Kunst, das hat mit der Aktionskunst zu tun. Das ist sicherlich das Programm. Und spricht man jetzt, was ich jetzt auch in New York die ganze Zeit gemacht habe, also nicht die ganze Zeit, aber auch mit den jungen Künstlern, sie sagen alle, ja, sie haben das Kunstsystem konstruiert und gehen über die Kunst hinaus und direkt ins Leben. Und was sie damit meinen, ist, dass sie eine politisch engagierte meistens Intervention machen und gehen sozusagen in die Fabriken, gehen in die Behörden, gehen auf der Straße und engagieren sich für das oder für jenes. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr skeptisch in Bezug da nicht auf diese Kunst, sondern auf diese Interpretation. Und ich bin insofern skeptisch, dass ich mich, ich stelle mir die Frage, warum sie dann nach wie vor über die Kunst sprechen, doch, ja. Ja, wenn es der Fall ist. Und was heißt eigentlich, immer noch über die Kunst zu sprechen? Ja, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet nichts anderes, als das, was man tut, als Ereignis in einer bestimmten Geschichte aufzufassen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich weiß nicht, Geschichte Deutschlands oder Geschichte des Neuseelands, das ist das, was die Deutschen oder Neuseeländer gemacht haben unter verschiedenen Umständen. Ja? Also das, was ich mache, ist sozusagen Fortsetzung dessen und schreibt sich in diese Geschichte ein. Das bedeutet, es wird irgendwie dokumentiert, und in die Geschichte inkludiert und als Beispiel genommen. So wie ich sagen kann, Capro zum Beispiel. Ja, aber was heißt Beispiel? Ja. Beispiel heißt nichts anderes als die Tatsache, dass ein Akt, ja, ein Ereignis, das einmal stattgefunden hat, dann dokumentiert worden ist und reproduziert werden kann im Gespräch als Beispiel. Ja? So wie ich sagen, zum Beispiel sagen kann, so wie Freud sagt, ja? Ich sage, das ist viel mehr eine Analogie als zu sein scheint. Also ein Kind liebt seine Mutter, hasst den Vater und so weiter. Zum Beispiel wie Ödipus. Also Ödipus hat es gemacht, Homer hat es beschrieben, ja, nicht wahr? Und jetzt Freud hat diese Beschreibung wiederholt, das heißt reproduziert, ja, und als Beispiel verwendet in einem anderen Text. Anders gesagt, die Kunst liegt immer vor, wenn die Möglichkeit vorliegt, zu reproduzieren und das, was gemacht wird, als zu dokumentieren und in eine gewisse Geschichte einzuschreiben. Stellen wir uns vor, Capra hätte das Gleiche, alles gleich gemacht, aber ohne, dass das jemand gesehen hätte. Und er hätte dann auch das vergessen. Ja? Das wäre dann das Leben. Weil so viel, ja, das ist das Leben. Das Leben besteht darin, dass wir etwas tun, niemand sieht es und dann haben wir es vergessen. Ja? Das ist das Leben. Das können wir in einem Seminar als Beispiel nicht benutzen. So wie ich zum Beispiel sage, ja, nehmen wir als Beispiel Folgendes. Gestern war ich in einem Restaurant, ja. Das ist nicht ein Beispiel, ja. Weil das ist nicht etwas, was zu allgemeinem Wissen und zur allgemeinen Geschichte gehört. Das ist vielleicht meine Geschichte, die ich vielleicht durch diese Benutzung als Beispiel auch wieder einschreibe. Jetzt mache ich den nächsten Schritt. Ja? Und der nächste Schritt ist das Problematische. Für diesen nächsten Schritt werde ich gehasst, ja, dass ich das mache. Von vielen meinen. Nämlich nehmen wir Homer und die Geschichte mit wiederum mit Ödipus. Ist es so, dass der Ödipus tatsächlich seine Mutter geheiratet und seinen Vater umgebracht hat? Ist es wirklich vorgekommen als Ereignis im Leben oder Homer hat es nur erzählt? Wir wissen es nicht. Erstens, wir wissen es nicht. Zweitens, ist es egal. Das Gleiche gilt für Capro. Es ist absolut egal, strukturell gesehen, ob er das alles tatsächlich gemacht hat oder nur erzählt. Ja? Nehmen wir an, wir machen eine fiktive Dokumentation über die Aktionen, die wir gar nicht gemacht haben. Ja? Die haben den gleichen Status, erfüllen die gleiche Funktion eines Beispiels. Das sind genauso Teile der Kunstgeschichte und so weiter und so fort. Wenn man das sagt, dann die Aktionskünstler von heute werden verrückt und sagen, nein, aber ich habe das doch gemacht. Ich war doch da. Mein Herz klopfte, Polizei kam und siehst du, da gibt es ja noch Schläge. Ja. Aber nehmen wir an, ein Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts, der zum ersten Mal in der Geschichte der westlichen Malerei in die Landschaft geht und tatsächlich einen Apfel auf einem Apfelbaum malt. Und ich würde dann später sagen, was macht das einen Sinn, ja? Du hättest da auch zu Hause machen können. Ich sagte, nein, siehst du, da war der Sohn, das war die, ja. Und ich habe diesen Apfel, das war tatsächlich dieser Apfel da. Auf der anderen Seite, Magritte würde sagen, Apfel ist nicht Apfel. Das heißt, wo das Beispiel und Reproduktion gibt, gibt es Möglichkeiten der Falsifizierung und Annullierung. Diese Aktion und darauf zu bestehen, dass diese Aktion real ist, unterscheidet sich philosophisch gesehen, theoretisch gesehen in nichts von der Position eines Malers des 19. Jahrhunderts, der behauptet, dass diese Kuh, die er gemalt hat, als er auf der Wiese stand, tatsächlich so eine Kuh war, eine wahre, reale Kuh und tatsächlich Milch gegeben hat. Ja? Das ist zwar für ihn interessant und tolles Erlebnis, aber für uns völlig irrelevant, weil das, was wir sehen, ist nur Dokument dieser Tatsache, dass er diese Kuh gesehen hat. Was, denke ich, die Leute in die Irre führt, ist die Tatsache, dass diese Kuh ist gemalt und alle kämpfen gegen die Malerei und diese Aktion, sagen wir, fotografiert oder aufgenommen, ja, oder auf Tonband aufgenommen und so weiter. Das ist aber völlig irrelevant. Es ist halt so, dass damals gab es ja keine Fotografie, damals gab es ja nur Malerei. Und das war die einzige Möglichkeit zu dokumentieren. Im Grunde ist die ganze europäische Kunst eine Dokumentation. Dokumentation eines Ereignisses oder einer Aktion. Man geht, sieht die Kuh und malt sie ab. Ja? Das ist eine Aktion. Die unterscheidet sich von Capra überhaupt nicht. Ja? Dann, man platziert dieses Bild als malerisches Bild im Museum. Und dann der Historiker sagt, sehen wir davon ab, ob er tatsächlich sie abgemalt hat oder nicht, konzentrieren wir uns auf das Bild selbst. Das ist das, was mit Aktionskunst passiert. In der nächsten Generation, wo alle Aktionskünstler aussterben, oder ich weiß nicht, erste Generation aussterben, die nächste würde sagen, wir haben schon vergessen und uns ist egal, ob sie tatsächlich existieren oder nicht. Sind in Büchern da, sind in Museen da und es genügt. Da können wir als Beispiel benutzen. Und es wäre viel intelligenter, glaube ich, diese Aktionen nicht zu durchführen, sondern zu erfinden. Ich bin absolut sicher, das wird der nächste Schritt sein. Dass alle diese Aktionen nur erfunden werden. Ja, so wie das schon Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich vorgekommen ist, mit der Landschaftsmalerei, wo niemand wollte sich mehr tatsächlich sozusagen diese Gefahren begeben, irgendwo mit Kuh konfrontiert zu werden, sondern sie haben alles im Atelier gemacht. Und das wird genauso sein. Ja, das wird einfach mit Photoshop, diese Polizei provoziert und so weiter. Das ist alles wird nur sinnvoll werden. Und ist es gut oder ist es schlecht? Es genügt. Also diese Bestehen auf dem Realismus, ja, das ist, denke ich, interessanter Aspekt unserer Zeit. Ja, so eine Rückkehr des Realismus, Rückkehr einer ethischen Verpflichtung. Ja, weil es gibt eine ethische und nicht nur eine ästhetische Dimension. Ja, wenn man mit Leuten spricht, sie bestehen darauf, dass sie tatsächlich da waren, nicht weil es irgendetwas ändert in der Kommunikation, ja, oder ist ästhetisch relevant, sondern weil sie ethische Verantwortung spüren dafür, dass sie tatsächlich da waren. Es ist genauso wie allerdings realistische Künstler des 19. Jahrhunderts, ja. Wo Courbet stolz war, tatsächlich sozusagen mit Arbeitern zu tun zu haben und sie tatsächlich zu malen. Zola tatsächlich ist Arbeiterfamilie zu gehen und dort zu leben, ja, um zu wissen, wie es ihm geht. Ja. Er hätte auch so schreiben können, ja, aber er hat das gemacht und sozusagen aus dem ethischen Verantwortungsgefühl. Ja, das heißt, sozusagen die Verbindung zwischen Bild und Inhalt oder Bild und Referenz ist keine ästhetische. In dem Sinne auch keine, die auf die Einheit der Kunst zwischen Kunst und Realität hinweist, ja, weil das könnte nur eine ästhetische Einheit sein, sondern eine ethische man sozusagen empfindet das als Pflicht, eine solche Verbindung herzustellen. Die ist eine Norm, ethische Norm und nicht Realität. Ja? Sie ist das, was sein soll und nicht was tatsächlich ist. Übrigens, wenn Sie sagen, mit diesem alltäglichen Leben bei Capron, es gibt in Amerika in der Zeit sehr radikale Beispiele. Ich glaube, radikalste war diese von Cage. Sieben Lauten, das man macht, wenn man zur Toilette geht. Ja. Und, aber wir wissen, dass alle diese Lauten ohne weiteres simuliert werden können aus dem modernen Synthesizer. Damals musste er tatsächlich aufnehmen. Ja. Und hier so macht das gar keinen Sinn.
Also Authentizität spielt überhaupt keine Rolle mehr.
Authentizität ist sozusagen, über Authentizität beginnt man durchzusprechen, wenn man versucht, eine ethische Dimension in die Sache einzuführen. Ja? Aber nicht allein und nicht gleich von Nietzsche, ja, wurde bemerkt, dass es ein Zeichen der Schwäche ist. Ja. Man führt die ethische Dimension nur dann ein, wenn die Tatsache fehlt. Ja. Sozusagen, dann spielt man das Normative. Und die Sache ist die, dass man sozusagen, wenn man den Glauben verliert, im weitesten Sinne des Wortes, ja, zum Beispiel, wenn man an die Messe nicht mehr glaubt. Ja, wenn man sozusagen in die katholische Kirche geht, an der Messe teilnimmt, aber nicht mehr glaubt, dass der Wein tatsächlich zum Blut wird und dass durch das Blut trinken, also das vampirische Handlung, ja, ich sozusagen im Kreislauf des Sakralen eintrete und sozusagen körperlich gerettet werde. Ja. Ja, wenn man das nicht mehr glaubt, trotzdem in die Kirche geht, dann sagt man, ich will ein besserer Mensch werden. Ja? Das heißt, das Ethische springt dort rein, wo der tatsächliche Kontakt mit dem Sakralen fehlt. Ja? Dann kommt das Normative und man sagt sozusagen, ich will glauben, weil ich will nicht nihilistisch werden, ich will ein besserer Mensch werden. Und ich will auch zum Beispiel den Menschen helfen. Ja, etwas Gutes für sie tun. Zum Beispiel Geld sammeln für Somalia. Ja, und das beginnt dort, wo man eigentlich an nichts mehr glaubt. Inklusive an die Tatsache, dass es Somalia überhaupt gibt. Ja. Und nicht nur in Nachrichten, sondern in der Und so ist es in der Kunst. Ja. Die Einführung der ethischen Dimension, die ich hier die wir im 19. Jahrhundert erlebt haben und hier wieder noch einmal erleben, ist sozusagen mit dem Verlust an den Glauben, Verlust des Glaubens, ja, verbunden. Sozusagen die Generation noch, die Wellen der Avantgarde, sozusagen die Wellen der ersten Avantgarde mit Malevich und dann Jad und so, die haben an die Kunst geglaubt. Ja. Jad hat tatsächlich daran geglaubt, ich war mit ihm bekannt, ja, und deswegen war es ganz klar, wenn man mit ihm spricht, er hat tatsächlich geglaubt, dass wenn er diese Kasten zeigt, das ist Ding an sich. Ja. Er hat es wirklich geglaubt. Man konnte ihm was sagen, was man will. Ja. Er war unerschütterlich davon überzeugt. Ja. Und gut. Schon nächste Generation sieht, das ist halt Kasten. Und sonst nichts. Ja. Dann sagt man, ja gut, Kasten, ja. Aber wahrscheinlich ist es moralisch besser, ja, in so einem reduzierten, armen, ja, pauperen Kasten zu leben oder mit solchen Kasten, als mit irgendwelchen Prunk, ja, und so weiter. Das ethisch besser vertretbar. Das heißt, der Ethische springt, wo der reale Glaube nicht mehr auf Aufrecht zu erhalten ist. Ja, er verloren. Und wir erfahren jetzt diese Rückkehr des Ethischen. Ja. Und was sozusagen die Authentizität der Aktionskunst eigentlich reguliert und gewährleistet, ist nicht die Kunst selbst. Die Kunst selbst ist weg. Ja, sondern eben dieser zusätzliche ethische normative Druck, ja, auf sich selbst, auf die anderen. Ja, also nein, ich war da, es ist wirklich so. Ja, so. Ja gut, man kann... Ja, erstens, ja. Es sterben immer nur die anderen. Und zwei...
Das stimmt, ja. Wenn man dann stirbt, dann
weiß man ja nichts mehr. Was
man gemacht hat.
Ja, auf der einen Seite. Ja, man kann das so und so sehen, ja. Also es gibt unterschiedliche Figuren der Unsterblichkeit. Eine Figur, die ich entwickelt habe in diesen Gesprächen mit Knöffel, ja, und Stabilität, war eben, dass man, wenn man in eine gewisse philosophische Konstellation gerät, ja, die ich versucht habe zu beschreiben, die ich kann auch wieder beschreiben, man wird sozusagen mit ewigen Fragen konfrontiert. Und wird man mit ewigen Fragen konfrontiert, hat man das Gefühl, das übrige Leben ist sinnlos. Ja? In diesem Sinne, man kommt nicht weiter. Ja? Es ist der Unterschied, wie ich ja auch schreibe in diesem Buch, ja? Es ist ein Unterschied zwischen Philosophie und sicherlich Religion auf der einen Seite. Die Kunst ist ja so eine komplizierte Angelegenheit, die halten, wir können das in diese Richtung gehen. Aber zum Beispiel Wissenschaft. Bei Wissenschaft geht es immer weiter. Wenn ich zum Beispiel diesen Tisch beginne zu untersuchen, ja, dann kann ich immer weiter untersuchen. Ja. Ich kann immer weiter untersuchen, molekulare Strukturen, dann atomare Strukturen, das und jenes. Und dann kann ich zum Beispiel in eine andere Richtung gehen und untersuchen soziale Bezüge dieses Tisches. Und wir Produktion, ja, ich kann das entwickeln und so weiter und so fort. Ich kann aber sagen, es ist halt ein Gegenstand. Ja? Und alle Gegenstände sind gleich. Ja, sozusagen, ich habe diesen Tisch gesehen und ich weiß alles, was über diesen Tisch zu sagen ist. Ja? Nämlich, das ist eher die gestanianische Position. Ja? Alles, was mit diesem Tisch zu sagen ist, dass er da steht, neben dem Stuhl und so. Und mehr ist auch nicht zu sagen. Und so, wenn man eine gewisse philosophische Position einnimmt und sich mit den Fragen konfrontiert, wie zum Beispiel, was ist Leben und was ist Sinn und was ist fiktiv und was ist das Verhältnis zwischen Kunst und Leben zum Beispiel, ja, dann gerät in eine Konstellation, die sich mit der Zeit nicht ändert. Ja. Man denkt, dass es so einen Fortschritt gibt, aber im Grunde, man gerät in die gleiche Lage wie Plato und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, man gerät in eine Situation, die man, indem man das einmal begriffen hat, im Grunde nichts mehr braucht. Ja, weil alles andere ist eine Reproduktion dieser Situation. Das ist so eine gewisse buddhistische Geschichte, ja? Das ist ein buddhistischer Verständnis der Immortalität. Nach dem Einleuchten ist nichts mehr interessant, weil alles, was man sozusagen nach dem Satori noch wissen soll, ist sozusagen vor der Satorischen gegeben. In diesem Sinne ist es nicht uninteressant, Die Situation, ich glaube, die ist ja im Sinne von der Kunst beachtend. Ich habe das, glaube ich, erzählt letztes Mal, dass Malevich immer seine Sachen datiert hat, so korrekt irgendwie, ja, bis er schwarze Quadrat gemeint hat. Und dann hat er angefangen, alle weiteren Bilder falsch zu datieren, nämlich zu der Zeit zu datieren vor dem schwarzen Quadrat. Warum? Weil das schwarze Quadrat war das letzte Bild. Und das bedeutet, dass alles, was danach gemeint worden war, war davor gemeint. Er hat sozusagen schon alles erreicht. Ja, er brauchte das alles nicht. Ja? Er hat zwar weiter gelebt, ja, irgendwie, aber das war sozusagen ein zusätzliches Leben. Ein Leben, das sozusagen im Rückkehr, in der Rückkehr, ja, in der Rückentwicklung, ja, zu dem früheren Stadium. So wie die Bodhisattva, ja, der macht eine Erleuchtung, ja, kommt in Satori-Situation, verweilt eine Weile, ja, und geht einfach zurück, ja, lebt weiter. Ja. Aber er hat sozusagen Immortalität schon erreicht, das heißt, erreicht das Stadium, erreicht, wo man weiter eigentlich logisch, theoretisch gesehen, religiös gesehen, philosophisch gesehen, nicht mehr gehen kann. Dann kann er sozusagen weiterleben, aber entspannt. Das ist eine Figur der Immortalität, das ist eben Leben nach der Erreichen eines gewissen Akme oder eben dieses suprematistischen Zustand, ja, wo man sozusagen weiter nicht gehen kann.
Naja, der Buddhist, der braucht das ja nicht zu kommentieren.
Nee, Buddhist genau, braucht das, ja.
Zu schreiben, ja. Zu lesen, also gar
nicht. Ja, Buddhist braucht nicht. Buddhist braucht es nicht. Warum? Warum? Das ist eben das große Problem. Weil die Frage, die große Frage, und das, deswegen habe ich dieses Buch über das Neue geschrieben, eine große Frage ist die Frage nach dem Archiv. Das heißt, die Frage ist, ob das Archiv immer schon existiert oder noch gemacht werden soll. Bei im Buddhismus funktioniert das Ganze nur, weil es ein Karma gibt. Und was ist Karma? Ist Archiv. Ja? Karma ist nichts anderes als eine Einschreibungs-, Aufschreibungsmaschine, die sozusagen alle deine Zustände fixiert, metaphysisch und ontologisch fixiert. Das bedeutet, dass wenn du den letzten Punkt erreicht hast, ist es auch fixiert. Du bist aus dem Karma raus. Du kannst dann jede Position annehmen, das ist so ein postmoderner Zustand. Ja. Das ist Zustand nach dem Ende der Geschichte, das ist sozusagen Post-Kojève oder Post-Fukuyama. Ja, du hast die Freiheit, alle gewesene moderne Positionen zu besetzen, weil du vom Karma frei bist. So kann man sagen, dass wir sind mit dem Untergang des Sozialismus und Marxismus als letzten geschichtlichen Glaubens. Wir sind sozusagen über die Geschichte hinaus. Ja? Wir sind sozusagen von der Karma der Geschichte befreit. Und so können wir praktisch frei damit umgehen. Das war die Idee von Kojève, das war die Idee von Fukuyama. Ob das wirklich funktioniert oder nicht, eher nicht. Ja? Aber okay. Ja? Wenn man aber da muss man glauben. Daran muss man echt glauben. Man muss glauben, dass es irgendwo im Jenseits so eine Maschine gibt, so ein Archiv, wo alles aufgeschrieben wird. Wenn man das nicht glaubt, macht man Kunst. Ja, das ist das Problem. Kunst ist nichts anderes als eine hysterische Reaktion auf einen bösen Verdacht, dass es Karma nicht gibt. Ja, dass es Karma nicht gibt, dass es göttliches Gedächtnis nicht gibt. Ja, also, dass Gott ist tot. Ja. Was heißt Gott ist tot? Das wird übersehen, was Nietzsche dazu geschrieben hat. Ja. Alle haben das im Sinn. Ja. Hat gesehen, an dem Augenblick, dann tot, Gott ist tot, du hast keinen Beobachter mehr und du bist für niemanden mehr interessant. Ja? Was ist Gott? Es ist jemand, der dich die ganze Zeit beobachtet, seine Schlüsse zieht, dass er irgendwo aufschreibt und so weiter. Gott ist tot, bedeutet, du hast keinen Archiv. Ja? Du bist für niemanden interessant. Niemand schaut auf dich. Und niemand fixiert irgendetwas, was mit dir zu tun hat. Ja? Niemand nimmt dich als Beispiel oder was auch immer. Das bedeutet, du legst dieses Archiv. Ja? Kunst ist eine nervöse, hysterische Kompensation des Fehlens von Karma und von göttlichem Vorsehen. Ja? Hm? Es ist interessant, dass sozusagen regressive, es gibt regressive Bewegungen bei Hitler. Ja? Er hat aufgehört, Kunst zu machen und hat angefangen, Politik zu machen, als es die Vorsehung. Ja? Er hat die Vorsehung für sich entdeckt, dass es so etwas wie ein rassisches Gedächtnis ist. Und dieses rassische Gedächtnis, unabhängig von jeder Kunst, enthält sozusagen die Codes der Vorsehung. Ja? Ist das so, dann ist es tatsächlich überflüssig, dann Kunst zu machen. Ja? Dann erledigt sich das von selbst. Ja? Aber wenn es keine ontologische Einschreibung gibt, dann muss man Kunst machen.
Glauben Sie, dass die heutige Generation von Künstlern an diese Transzendenz glaubt? Oder ich meine, irgendwie hat man so eine Stimmung, also die Kunst ist einfach nur dazu da, um in einer bestimmten Gesellschaft zu sein. Also es ist ja nur so.
Ja, das ist eine interessante Frage. Ja, das ist klar.
Also
ja.
Interessante Geschichte zu führen, also bestimmte Weise zu gehen und so weiter.
Ja. Aber sehen Sie, das ist eine Frage des Ehrgeizes. Ja? Die Künstler haben auch gehört, ehrgeizig zu sein. En masse, ja, eine soziale Gruppe. Aber schauen Sie, was passiert mit anderen Leuten, die keine Künstler sind. Sie bauen die ganze Zeit Museen. Zum Beispiel Designer. Ja? Armani. Yamamoto. Irgendwelche Motorroller-Museen, Motorcycle-Museen, Hall of Fame für die Pop und so weiter und so fort. Man investiert Milliarden jetzt von Hollywood, um auf den unzerstörbaren Platten unter bestimmten Bedingungen sozusagen diese Firma ja, einfach aufzuzeichnen, dass sie niemals verschwinden und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nur so, dass die Künstler generell keinen Ehrgeiz haben. Ja? Und deswegen kümmern sie haben nur Ehrgeiz, weiter zu leben und ein gutes Leben zu führen. Ja? Also, durch einen guten Teil. Ja? Das ist die Kunstmilieu heute. Und das ist auch nicht schlecht, ja? Weil wir haben tatsächlich ein Defizit des guten Lebens. Ja? Und im Grunde es ist angenehm, was auch immer, in welche auch immer. Das ist auch typisch. Ja? Ich habe diese Erfahrung oft gemacht. Ja? Man kommt in einen Staat, ja, wo man niemals war, ne? Und fragt, ich weiß nicht, ab und zu kennt man so wirklich reiche Leute, irgendwelche Millionäre, also großen Unternehmen und so weiter, wo man hier essen kann. Es ist immer etwas Ungenießbares. Ja? Man bekommt immer etwas Ungenießbares empfohlen. Und so weiter. Nur die Künstler machen die gleiche Zimmer. Ja? Also, wo auch immer man kommt, wenn man gut essen kann, will, gut einkaufen, überhaupt alles, was zum guten Leben gehört. Es ist nur eine Gesellschaftsgeschichte, die dafür sich verantwortlich fühlt. Das sind die Künstler und Kuratoren. Alle anderen haben eigentlich keine Ahnung. Auch die Hollywood-Stars und so weiter, sie haben keine Ahnung, ja, weil sie arbeiten die ganze Zeit. Sie essen irgendwelche Kram auf der Reise, Ja, sie haben keine Ahnung, wie man wirklich gut leben kann in dieser Gesellschaft. Also Kunstmilieu ist in unserer Zeit zuständig für das gute Leben, was die Aristokratie haben in des 19. Jahrhunderts. Ja. Die haben sozusagen die Privilegien verloren und so weiter, aber sie wussten, wo man gut essen kann. Ja. Gut. Das war ihre soziale Funktion. Jetzt ist die Funktion des Kunstmilieus. Und Ehrgeiz hat sich gewandert in andere Regionen. Ja. Vor allem, wo die Massenkultur, richtiges Geld und so weiter gemacht wird. Ja. Dort, wie die Bourgeoisie im 19. Jahrhundert. Ja, Bourgeoisie im 19. Jahrhundert hat gearbeitet, ja, und war seriös. Und die Töchter, wenn sie ein bisschen gutes Leben wollten, haben sozusagen für andere Aristokraten geheiratet, um sozusagen zu wissen, ja, wo Venedig sich befindet und wo Parthenon ja zu sehen ist. Jetzt ist es die Funktion der Künstler. Ja? Und so der Künstler ist eben diese Ebene aufrechtzuerhalten. Und das richtige Geld und der richtige Ehrgeiz ist eine einfach gesellschaftlich gesehen anders geläutert, ja, in anderen Orten. Zum Beispiel in Popmusik, in Hollywood. In der Religion, ja. Bei den Evangelikos in Amerika. Das ist der Prediger. Und dann sehen Sie, da schreibt der Mensch ein Buch, ja, Wille Hai, ja, und verkauft in 2 Monaten 25 Millionen Kopien. Ja, bis heute 300 Millionen Kopien. Das ist das Vorstellen von einem Roman, von dem niemand weiß, was das ist. Das heißt, durch diese religiöse Kanäle, durch die New Evangelical Movements und so weiter, werden erfolgreich und Summen umgesetzt, die nicht einmal der Punkt gestellt werden kann. Die Kultur geht einen absolut anderen Weg. Und es ist auch nicht uninteressant, dass zum Beispiel in radikale dieser Evangelical Movements, ja, da ist ja auch verboten, irgendwelche Zeichen des Christentums aufzustellen. Ja. Nicht einmal Kreuze sind in der Kirche erlaubt, ja. Ganz zu schweigen von den Bildern von Christus und so weiter. Weil die erfahren eine unmittelbare Präsenz Gottes. Sie brauchen keine Zeichen, sie brauchen keine Kunst, sondern sie versammeln da und Wunder geschehen und sie sind in einem ekstatischen Zustand, ja, jenseits aller Zeichen und jenseits aller Sprache und jenseits aller Bilder und so weiter. Ja. Es ist eine interessante Bewegung, weil sie sind alle traditionelle künstlerische Verfahren total negiert. Und das Einzige, was bleibt, ist das Video. Ja, sie appellieren absolut wie Bin Laden. Das heißt, das einzige Produkt ist das Video. Und Videoverleih, ja, wo du bestellen kannst, diese Videos, das mache ich ja. Und manchen anschauen, wie die Wunder geschehen und wie die Leute in ekstatischen Zustände geraten und sowas wie gefilmt. Musik auch, Musikvideos. Kann man hier in der Nacht eingesehen. So Bibel heißt Praise, so in der Nacht wird gezeigt. So Wunder und Lieder.
Der Stoff.
Praise Channel. Aber sie brauchen kein Archiv, ja, sonst. Obwohl es gibt Videotheken. Ja. Videotheken und Videoverleih. Auch Websites.
Ja, aber dann wird ja alles irgendwann mal archiviert.
Ja, eben, ja. Also, alles wird archiviert. Und man fragt sich eben, wie sich die Figur der Archivierung wandert. Ja? Ich glaube, die Figur der Archivierung ist das Entscheidende. Das heißt, auf welche Weise und was nach welchen Kriterien dokumentiert, reproduziert, erhalten und sozusagen als Ort des historischen Gedächtnisses stabilisiert wird. Das war für Kirche, das war Kloster, das war das Museum, das war Bibliothek und das in jenes und Jesus wahrscheinlich was anderes. Ja. Und ich denke, dass das Art und Weise, wie sozusagen diese Mechanismen, wie sozusagen der Übergang von Produktion, wir werden darüber sprechen in Bezug auch auf Benjamin, weil er hat das sozusagen nachgespürt, ganz präzise, wie die Zivilisation sozusagen wird am leichtesten, kann am leichtesten beschrieben werden an dem Punkt, wo Produktion in die Reproduktion übergeht. Ja, das heißt, ja, wie sozusagen, wie aus dem Ereignis, also im Ereignis ein Beispiel, sozusagen, wie die Wiederholung gestaltet wird, ja, was wiederholt werden kann. Und das ist das Entscheidende. Wiederholung ist Dokument, aber auch eine Legende, ja, auch eine Erzählung. Auch ein Epos, ja, auch ein Gedicht, ja, auch ein gewisses Ritual, ja, das sich zum Beispiel in der Gesellschaft versetzt und so weiter. Aber unsere Zivilisation generell ist nicht produktiv, ja, sondern reproduktiv. Also nur das, was sozusagen diese Grenze zwischen Produktion und Reproduktion überschreitet. Ja, das, es ist, und ich glaube, was sehr naiv ist, ja, gerade bei einigen Aktionskünstlern. Ich war mal in Brasilien und da war so eine große Empörung über Lula, ja, der heutige Präsident, dass er so eine rechte Politik macht. Ich sagte, der ist doch Arbeiter und macht so eine rechte Politik. Ich habe gesagt, Arbeiter, ja, wann war er Arbeiter? Haben Sie gedacht, als er 16 und 17 Jahre arbeitet. Ja, damals war er Arbeiter. Aber übrigens 50 war er der politische Funktionär, ja, und Staatsdiener. Warum soll er keine rechte Politik machen? Weil er 2 Jahre Arbeiter war. Genauso ist das jetzt. Die Aktionskünstler haben noch in Erinnerung die Zeit, als diese Art Aktionen noch nicht registriert worden waren, noch nicht dokumentiert worden waren. Und deswegen denken sie in Bezug auf diese Zeit, imaginieren ihre Aufbruch, sozusagen Aufbruch ins Leben, sagen, es ist keine museale Bilder oder so, wir gehen ins Leben. Na gut, ja, damals, ja, als diese museale Bilder entstanden sind, damals war die Lage tatsächlich anders. Jetzt aber, der Gegenteil ist der Fall. Nur die Ereignisse und Aktionen werden dokumentiert. So von Typ 11. September oder eben und so weiter. Das heißt, wir haben ein völlig anderes gelagertes System der Einschreibung ins Archiv, andere Methoden und so weiter. Und was sie tun, ist nichts anderes, als dass sie diese neue Maschine bedienen. Was nicht schlecht ist. Ja, man muss das nur reflektieren. Selbstverständlich müssen wir das tun. Wir leben in einer bestimmten Zeit, wir leben in einer bestimmten Konstellation und wir leben angesichts eines gewissen Archivs und wir müssen ganz bestimmt die Möglichkeit benutzen, die unsere Zeit uns bietet. Nur wir müssen ganz klar sehen, dass es keine Revolte gegen die Zeit ist. Kein Protest oder was auch immer, ein Ausbruch oder Aufbruch. Es geht um die Fähigkeit, das, was vorliegt und das, was offen ist, tatsächlich zu realisieren. Und es ist gar nicht schlecht. Es können auch nicht viele. Ja, es können, ja, diese Fähigkeit sozusagen, die Möglichkeit wirklich zu verstehen, zu erschließen, zu benutzen, das macht eben für jede spezifische Epoche interessante Kunst aus, die auch diese Epoche markiert, ja, und diese Epoche einen Ausdruck gibt. Nun muss man das nicht so immer in revolutionärer oder so. Ja, man muss einfach verstehen, was man macht. dann ist es okay.
Verständnis darauf aufbaut, ein aktuelles, dass man sozusagen das Archiv möglichst massiv beeinflusst. Okay, gut, dann kann man Renato Trost als Künstler bezeichnen, als Aktionskünstler.
Ja.
Ist es dann auch, also ist es dann auch, ich weiß nicht, dann ein Berlusconi zum Beispiel, ja, der also, wo man die Regeln dieses Systems perfekt beherrscht. Ja, also viel weiter kann man eigentlich nicht gehen in diesem westeuropäisch-demokratischen Rahmen manchmal. Ja. Ist ja eigentlich sozusagen, also ich weiß nicht, ist er ein Politiker oder ist
ja.
Schreibt das Leben da die Kunst direkt selbst? Oder?
Also die Frage ist die gleiche, wie man die man stellen könnte in Bezug auf Urinoir von Duchamp. Mhm. Bin Laden und Berlusconi sind für die heutige Kunst, was Urinoir war. Für Duchamp. Ja. Das heißt, das sind aktuelle Gegenstände, die auch unter künstlerischer Perspektive gesehen werden können und müssen. Ja. Damit aber sie gesehen werden können und müssen, muss dieser Kunstsystem auch da sein, zu dem sie nicht gehören. Ja, das heißt, sie sind an sich nur wie Urinoirs. Sie werden zu Kunstwerken, nur wenn sie unter bestimmten Bedingungen ausgestellt werden und reflektiert werden, theoretisch. Ja. Diese Bedingungen sind nicht diejenigen, unter denen sie selbst ursprünglich agieren. Ja. Sie sind bloß Ready-Mades. Und das bedeutet, dass es immer schon eine Reflexionsebene, theoretische Ebene, künstlerische Ebene etabliert werden müssen, die diese Verfahren analysieren, die nicht nur, wenn Sie ein Bin Laden-Video sehen, nicht darauf reagieren, wie toll, jetzt sprenge ich mich in die Luft, oder wie schrecklich, jetzt muss ich diesen Bin Laden fangen und so. Sondern sich die Frage stellen, warum so in dieser Pose und nicht in jener Pose? Warum mal mit Kalaschnikow, mal mit Tochter, warum mal in Bergen und nicht so, ja, und warum byzantinisch, mal byzantinisch und mal nicht, ja. Also, ja, also wenn man alle diese Fragen stellt, das kann nur das Kunstsystem machen, ja. Nur das Kunstsystem kann absehen von allen diesen unmittelbaren Bezügen, und ein technisches Produkt entsprechend seiner Form untersuchen. Ja, man muss sozusagen die Fähigkeit haben, die Form zu sehen. Ja, und nicht nur das und nicht nur der Inhalt. Ja, und dafür ist eben Kunstsystem verantwortlich und das sozusagen, das ist das, was Avantgarde eigentlich eingeführt hat, ja, nicht wahr, oder entwickelt hat, diese Fähigkeit, allein die Form zu analysieren, zunächst einmal abzusehen von einem anderen. Da kann man das, dieses alles andere dann wieder zurück, sozusagen, zurück ins Boot nehmen. Ja. Aber zunächst einmal muss man sich Fragen stellen, was sieht man tatsächlich? Nicht, was da vermittelt werden soll, sondern was ist das für ein Bild, ja, eigentlich? Und wie verhält sich dieses Bild im Verhältnis zu anderen Bildern, die wir in unserem Bildgedächtnis haben? Ja. Deswegen ist es ja auch diese Frage, ob 11. September als Kunstwerk ist oder nicht, ja. Absurd, ja. Es ist genauso wie die Frage, ob Urinoir ein Kunstwerk ist oder nicht. Im Klo nicht, im Museum ja. Also für die Leute, die da gestorben sind, ist es nicht. Für uns, die das analysieren können, ist es ja. Das heißt, wir können es so sehen und so sehen. Es gibt keine Regel, die uns verbieten würden, eine solche Aktion als ein künstlerisches zu interpretieren. Aber Anwendung dieser Regel ist begrenzt. Ja, das ist sozusagen, unter einem bestimmten Aspekt ist es so, unter anderen Aspekten ist es ja völlig anders. Die Tatsache, dass ich mal Urinoir in einer Ausstellung gesehen habe, verhindert mich nicht sozusagen, der gleiche Urinoir im Klo entsprechend seine Funktion zu benutzen. Ja. Das ist sozusagen, das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Das sind nur verschiedene Möglichkeiten, die uns unsere Zivilisation bietet, mit den Dingen umzugehen. Und zwar, wir können mit anderen, allen Zivilisationen gehen. Es gibt keine Grenzen.
Es war ja bei dem Inaktionismus immer noch so, dass zum Beispiel diese ganze Handlung oder so, wenn man sieht, wie Peter Weibel an der Leine geführt wird, es war ja alles auf das Publikum ausgerichtet, das auch tatsächlich in dem Moment auch da war. So glaube ich. Oder es wurde primär darauf ausgerichtet, das Publikum zu beeindrucken. Oder so.
Ja, aber sehen Sie, es ist interessant, dass wenn man Literatur liest, ja, dann stellt man fest, dass in Frankreich schon im 17. und 18. Jahrhundert die Frauen die Männer an die Leine geführt haben. Ja. Das ist aber im 19. Jahrhundert in sadomasochistischen Salonen die übliche Praxis gewesen. Das heißt, was aus dieser und Peter Weibel ist ja ausgewiesener Kenner der masochistischen Szene und hat auch diese Ausstellungen gemacht und Bücher geschrieben und auch Filmprojekte. Also er kennt das ganz gut. Ja, die haben diese Szene inszeniert als eben eine Kunstszene. Das heißt, eine, die dokumentiert worden ist, eine, die integriert worden ist in eine gewisse Tradition des Wiener Aktionismus. Ja. Und so weiter und so fort. Sozusagen der Gestus selbst ist keineswegs neu. Also das ist ein typischer.
Ja, aber meine Frage, die ja nur Unterschied zu der heutigen politischen Kunst, die explizit dafür gemacht wird, dokumentiert zu werden. Und,
die war auch dazu da, dokumentiert zu werden.
Gibt es zum Beispiel einen Übergang zwischen der Wirkung auf das Publikum, sozusagen als Setting und einer medialen Arbeit?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil, sehen Sie, wir müssen das noch einmal analysieren und sagen, was ist die Wirkung auf das Publikum. Wenn es die Wirkung auf das Publikum etwas ist, was dieses Publikum dazu zwingt, diese Geschichte weiter zu erzählen, dann ist es schon ein medialer Vorgang. Ja? Und das ist ja typisch für Wien übrigens. Ja? Da braucht man nicht einmal zu fotografieren, sondern in Wien, wenn so etwas passiert, erzählen das die Leute noch 200 Jahre. Danach, ja. Ich lebte ein Jahr in Wien. Die ganze Geschichte, was da hier passiert ist, wurde mir sozusagen schnell verfahren, alles erzählt. Ja. Ich erinnere mich an ein Beispiel. Ich habe das, glaube ich, erzählt, dass Karl Kraus, ja, so berühmter, also erzählt worden war, dass in Russland Revolution ausgebrochen ist 1917. Hat sich kurz überlegt und hat gesagt, das hat wahrscheinlich Herr Bronstein aus dem Café Central gemacht. Ja, das ist sozusagen alles ist in Wien. Ja? Und dort ist alles Ereignis, und zwar alles ein primäres Ereignis. Die Tatsache, dass Herr Bronstein war ein Café Central, war ein zentrales Ereignis und russischer Revolution, nur abgeleitet ist vielleicht. Ja. In einer so intensiven Kultur, ja, die immer schon eine Bühne ist, braucht man nicht einmal eine Fixierung oder Dokumentierung. Und wir, Wiener Kultur war damals eine solche. Ja. Französische, Pariser Kultur war für lange Zeit eine solche Kultur. Man brauchte überhaupt keine Dokumentation. Ja. Alles, was bestimmte Leute gemacht haben und Pariser gemacht haben, wie Guy Debord oder früher noch Breton, das wurde Crevel, ja, so. Das wurde alles sozusagen fixiert und als Gerüchte, Legende, Erzählungen, Memoiren und so weiter weitergegeben. Ja. Französischer Hof hat das so funktioniert mit La Rochefoucauld und Montaigne und das alles. Und eigentlich die griechische Philosophie in Athen hat so funktioniert. Ja, Sokrates brauchte nicht zu schreiben. Ja. Agora war immer schon eine Bühne. Ja, man muss schauen, wie die Bedingungen der Archivstellung und der Aufnahme und der Fixierung und Dokumentierung jeweils in einer Epoche funktionieren. Sehr oft ist eine Stadt mit sehr intensiven, strukturierten Kulturleben, New York auch, 60er Jahre, so eine Bühne, wo sozusagen fast alles bemerkt wird und fixiert wird. Andy Warhol ist ein gutes Beispiel, er konnte das sehr, sehr gut beherrschen. Jetzt, wenn man nach New York geht, was auch immer man tut, das wird überhaupt nicht registriert. Ja. Sozusagen dieser Registrationsmechanismus ist einfach weg. Ja. Und jetzt macht das überhaupt keinen Sinn, so etwas zu unternehmen. Ja, weil es entsteht eben diese Spannung zwischen Authentizität und Fiktion. Ja. Das ist reizvoll. Ja. Reizvoll ist sicherlich so ein Zustand des Verdachts und des Unsicherheit, dass man eigentlich nicht genau weiß, ja, was das ist und in welchem Verhältnis das zu was steht. Und was. Eben dieser Verdachtsmoment und diese Unschlüssigkeit und diese Unentscheidbarkeit, ja, das ist sicherlich für die Kunst sehr, sehr wichtig. Ja gut, ich glaube, wir haben mehr oder weniger alles diskutiert. Ja. Und jetzt...